Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, dem Christus Jesus. Amen. Wort, das lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen. Komm durchs Buch der Bücher, das in allen Sprachen Hoffnung in die Welt bringt. Amen. Ihr Lieben, der Himmelfahrtstag, von dem wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, ist ein seltsamer Feiertag. Er liegt so mittendrin, irgendwann zwischen Ostern und Pfingsten. Nicht einmal ein Sonntag ist es. Heute ist diese Kirche leer. Wir wissen warum. Aber an den Himmelfahrtstagen vorher war sie selbst bei uns auch nicht übervoll. Ist halt nur Himmelfahrt. Ein Donnerstag. Ein gesetzlicher, religiöser Feiertag. Und wenn man religiös mit ihm nichts mehr anzufangen weiß, dann nutzt man die Chance, ihn anders zu füllen. Wir sind ja nicht blöd. Den U50ern ist er inzwischen wohl eher als Vatertag, denn als Himmelfahrtstag bekannt. Nun wird es euch nicht wundern, dass ich behaupte, der Himmelfahrtstag hätte es sehr wohl verdient, zunächst einmal von uns Christenmenschen nicht ganz so stiefmütterlich behandelt zu werden. Aber wir tun uns schwer mit Glaubensaussagen, die wir nicht gleich verstehen oder die unserem Weltbild gegen den Strich gehen. Jungfrauengeburt, Himmelfahrt, manche Wunder. Ach je, könnte man darauf nicht verzichten? Das mit Ostern ist doch schon steil genug, aber da kommt man ja nicht drum rum. Seht, am liebsten kochen wir sperrige Glaubensaussagen so weich, dass sie uns nicht im für ihre Wahrheiten doch arg verengten Schlund stecken bleiben. Dass unser Weltbild eben auch ein Weltbild und damit wie jedes Bild zwangsläufig einen verengten Blick darstellt, verdrängen wir gern. Da machen wir uns lieber lustig über den Versuch der Alten, stammelnd Wahrheiten auszusprechen, die kaum auszusprechen sind, sondern die nur zeichenhaft umschrieben werden können. Wir denken dann lieber, wie blöd muss man sein, um ernsthaft behaupten zu können, eine Frau sei vom Heiligen Geist schwanger. Ein Mensch liefe über Wasser oder ein Toter stehe auf und werde von einer Wolke in den Himmel gehoben. Ihr Lieben, es hat wenig Sinn, auf dieser Ebene einen Streit anzufangen. Über Zeichen sollte man nicht streiten. Des Streites ist allein die Sache wert, auf die sie verweisen. Und da könnte nun doch auch die Himmelfahrt auf etwas verweisen, das des Glaubens wert ist und darum selig macht. Fangen wir damit an, warum der Himmelfahrtstag so seltsam mitten in unserer Alltagswoche liegt. Das verdanken wir der Erzählung des Lukas in der Apostelgeschichte, die wir hörten. Für ihn lagen zwischen Ostern und Himmelfahrt 40 Tage. Sicher eine symbolische Zahl. Wichtige Prozesse, die offenbar ihre Zeit brauchen, sind in der Bibel öfter mit der Zahl 40 verbunden. 40 Jahre zieht Israel durch die Wüste. So lange dauert es, bis Israel aus einem Sklavenvolk, das nur in gesicherter Unfreiheit zu leben gelernt hatte, zu einem Volk wurde, das die ungesicherte Freiheit annahm und in ein neues Land einziehen konnte. 40 Tage ist Mose auf dem Berg Sinai, um Gottes Gebote in Empfang zu nehmen. 40 Tage müssen die Israeliten warten. Führungslos scheinbar, aber wohl auch als Prüfung, ob sie erkennen, dass Gott sie führt und sie ihn durch keinen selbst erwählten Führer ersetzen sollen. 40 Tage hat Ninive nach Jonas Gerichtsansage Zeit umzukehren. Sie reichten. 40 Tage ist Jesus in der Wüste. 40 harte Tage, in denen sich das Vertrauen auf seinen Vater bewähren muss. Und nun also wieder 40. 40 Tage von Ostern bis Himmelfahrt. Seht, wenn man sich genauer anschaut, was die Evangelien von dieser Zeit zu erzählen haben, dann merkt man, wie sie um Worte und um Verstehen ringen. Das war eine einmalige, besondere Zeit, in der der Auferstandene bei den Seinen war, mit ihnen sprach, mit ihnen aß, sie aus ihrer Schockstarre nach der Kreuzigung und nach seinem Tod herausführt und ihre völlige Überforderung behutsam auffing. Denn es war ja eben nicht so, dass die Jünger an Ostern schlicht gesagt hätten: Ach, schön, dass du wieder da bist. Das ist ja noch mal gut gegangen. Dann lass uns jetzt wieder da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, und weiter so machen, als sei nichts passiert. Nein, genau das ging nicht. Und keinem von ihnen wäre das in den Sinn gekommen. Ein seltsames Geheimnis, eine schillernde Uneindeutigkeit umgibt die Berichte von den Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Manche Frage, die wir haben, wird nicht so eindeutig beantwortet, wie wir es gerne hätten. Aber seht, kann das denn anders sein? Kann es anders sein, wenn da doch Gottes neue Welt in unsere alte eingebrochen ist? Da fehlen uns die Kategorien. Da finden wir keine passenden Vergleiche. Da haben wir allenfalls eine Ahnung, ein Gespür, dass alles, was wir für ewig, für berechenbar halten, doch nicht alles ist. Und da ringt man um Worte, weil man nicht stumm bleiben kann. Und gleichzeitig weiß man, was man auch sagt, wie man sich auch verständlich zu machen versucht. Es wird wohl nicht gelingen. Man versteht doch selbst noch nicht wirklich. Ihr Lieben, manchmal wünschten wir uns ja, wir wären dabei gewesen damals, als Jesus auf Erden lebte, hätten ihn gesehen, gehört. Und wir könnten uns wie Thomas überzeugen, dass er nicht tot ist. Aber dann kommt mir auch der Verdacht, es könnte ein Segen sein, dass wir von diesen grundstürzenden Erfahrungen der Jünger verschont bleiben und nur einige sie erleben durften oder eben mussten. Wenn die Welt sich weiter dreht, als sei nichts geschehen, man aber selbst Zeuge davon wird, dass alles anders geworden ist, dann steht man schon mal ganz schön blöd da. Und das kann zur Belastung werden, wenn man Zeuge von etwas Atemberaubendes geworden ist und niemand versteht. Niemand glaubt einem. Man hält einen vielleicht sogar für gefährlich verrückt. Seit 40 Tage nimmt sich Jesus Zeit für die völlig verunsicherten Jüngerinnen und Jünger. 40 Tage, in denen er sie anweist, Jerusalem nicht zu verlassen, nicht wegzulaufen von dem Ort ihres Schmerzes und ihrer Unsicherheit. Bleibt in der Stadt. Wartet, bis euch eine neue Kraft zuwächst, sagt er. Haltet aus. Sucht euer Heil nicht in der Flucht vor dem, was euch schwerfällt. Bleibt an diesem Ort. Der Ort, an dem sie neue Kraft und Hoffnung bekommen, soll genau dort sein, wo sie aller Kraft und aller Hoffnung beraubt schienen. 40 Tage, in denen Jesus an der Hoffnung arbeitet und daran, dass der Abschied, der nun eben doch ansteht, ein gesegneter sein kann. Gelingende Abschiede muss und kann man vorbereiten. Nach diesen 40 Tagen erleben die Jüngerinnen und Jünger ihn, diesen Abschied nicht mehr als ein im Stich gelassen werden und auch nicht mehr als ein beraubt werden, so wie es noch an Karfreitag war. Jetzt können sie Jesus gehen lassen und er kann getrost gehen. Wie und wohin Jesus dann geht, bleibt im wahrsten Sinn des Wortes wolkig nebulös. So wie die Auferstehung Jesu selbst nicht beschrieben wird, so bleibt auch die Himmelfahrt eher eine Andeutung. Eine Wolke kommt, nimmt Jesus vor den Augen der Jünger weg und sie sehen ihn nicht mehr. Das kann man noch beschreiben. Alle Bilder, die uns bei dem Wort Himmelfahrt dann kommen, sind des Guten oder vielleicht besser des Schlechten schon zu viel. Aufgefahren in den Himmel ist eigentlich schon zu viel, wenn dabei Ballons, Flugzeuge oder Raketenbilder aufkommen. Seht, Jesus geht, so bezeugt es Lukas, in die unsichtbare Welt. Die nennt die Bibel Himmel. Und wie die Wolke für das Alte Testament ein Zeichen für die verborgene Gegenwart Gottes sein kann, so der Himmel eine Bezeichnung für die Wohnstadt Gottes. Der Himmel, der hier gemeint ist, ist nicht der Himmel, an dem die Wolken ziehen, die Flugzeuge fliegen oder Sonne, Mond und Sterne stehen. Himmel ist nicht das Firmament und die unendliche Weite des Alls. Himmel ist überall, umgibt uns überall. Er ist die unsichtbare Gegenwart Gottes, die uns umgibt, manchmal sogar durchströmt, die all überall oder nirgends ist. In der Erzählung von Jesu Himmelfahrt geht es nicht um eine Ballonfahrt und als habe Lukas das Missverständnis schon geahnt, lässt er die Engel sagen: Warum steht ihr hier und starrt in den Himmel? So wie die Engel am Grab zu den Frauen sagten: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Ihr Lieben, Jesus verlässt seine Jüngerinnen und Jünger, um auf eine andere Weise gegenwärtig zu sein. Er lässt sie nicht allein. Seine sichtbare Gegenwart in Fleisch und Blut hatte ihre Zeit. Und sie hatte ihre Grenze. Denn so konnte er nur an einem Ort zu einer bestimmten Zeit sein. Aber seine Gegenwart als Herr der Welt soll doch nicht begrenzt bleiben. Allen Zeiten, allen Orten soll er gegenwärtig sein. Uns heute, wo immer wir sind, genauso wie allen Menschen rund um den Globus, wie unseren Vätern und Müttern und all unseren Ahnen durch die Zeiten hindurch. Das meint Himmelfahrt. Er verlässt die Begrenzung von Raum und Zeit, geht ein in die unsichtbare Welt Gottes und tut sein Werk dort weiter. Zur Rechten Gottes des Vaters, als unser Fürsprecher, immer bei uns, all überall. Kein Ort auf dieser Welt ist ohne ihn, keine Zeit ohne sein Nahesein. Denn die unsichtbare Welt umgibt und durchdringt die sichtbare immer und überall. Seht, was Jesus dort tut, unsichtbar für unsere Augen, aber wirksam in unserem Leben, das lässt eine Notiz ahnen, die Lukas in seinem Evangelium zur Himmelfahrt Jesu gibt. Dort beschreibt er sie nicht so ausführlich wie in der Apostelgeschichte und etwas anders. Dort heißt es: Dann führte Jesus die Jünger aus der Stadt bis in die Nähe von Bethanien und erhob seine Hände und segnete sie. Und jetzt? Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Und die Jünger warfen sich nieder und kehrten zurück nach Jerusalem voll Freude. Jesus segnete sie. Er hebt die Hände auf, breitet die Arme aus, als wolle er sie umarmen und spricht ihnen Gutes zu. Gott sei mit euch. Sein Angesicht leuchte euch. Er sei euch gnädig. Das ist das Bild, das bei den Jüngern bleibt. So behalten sie ihn in Erinnerung, als den, der ihnen Gutes sagt und tut, der offene Arme für sie hat. So sollen sie ihn im Himmel wissen, mit dieser Geste, mit dieser Haltung, für immer, all überall. Seht, Jesu Himmelfahrt ist nicht sein Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand, sondern sie versetzt Jesus an einen neuen Ort ständigen Wirkens, zur Rechten Gottes, als unser Fürsprecher. Den Geist des Vaters sendet er uns. Er ist immer noch am Werk. Und darum gehen die Jünger voll Freude zurück nach Jerusalem. Ja, es war ein Abschied da am Rand des Ölbergs in der Nähe von Jerusalem. Aber ein ganz besonderer. Einer, der die Jünger nicht traurig zurücklässt, was man eigentlich erwarten könnte, sondern einer, der sie mit Freude erfüllt. Denn sie wissen, Jesus ist nicht weg. Dieser Abschied, keine Trennung. Dieser Abschied ist die große Chance, dass Jesus sie niemals verlässt. Nach den 40 intensiven Tagen können sie ihn gehen lassen und wissen, dass sie ihn und er sie nicht verliert. Was die Jünger mit Freude erfüllt, ist die Gewissheit, dass Jesus geht, damit er immer da sein kann. Nicht nur bei ihnen, sondern bei allen Menschen aller Zeiten. Und zu denen schickt er seine Jünger. Auch uns. Alle Völker sollen es erfahren und hören. Zu allen Zeiten soll es gesagt werden: Kehrt um. Gottes Reich kommt, es ist Vergebung da, ein neuer Anfang. Die Hoffnung stirbt nie. Die Welt muss nicht bleiben, wie sie ist. Und auch du musst nicht bleiben, wie du bist, gefangen in deiner Angst, gedrückt von Kummer und Verletzung, die dich hart gemacht haben. Ihr Lieben, Jesus geht, um wiederzukommen. Niemand kennt Zeit noch Stunde, sagt er. Aber wir dürfen glauben, dass Gott Zeit und Stunde hat, an dem er vollendet, was er verheißen hat. In dieser Spannung leben wir jetzt, ganz auf der Erde, weil uns Jesus an sie gewiesen hat. Hier haben wir unseren Auftrag. Wir ziehen den Himmel nicht auf die Erde, aber wir sehen die Erde schon im Licht des geöffneten Himmels und leben darum in der Hoffnung auf Christi kommen. Sollte uns die Himmelfahrt da nicht dann doch trösten und Mut machen und Ausdauer schenken und uns dieser merkwürdige Feiertag nicht doch wieder was wert sein? Des Glaubens wert, der selig macht. Amen.